Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Eine Konferenz über Stolpersteine und Gedenkrituale. Ein wenig bekannter flämischer Meister zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Brüssel und Vorwürfe des autoritären Fehlverhaltens gegenüber Musikern seines Ensembles und Orchesters an die Adresse von Generalmusikdirektor Daniel Barenboim. Das alles beschäftigt uns in der nächsten halben Stunde, zuerst aber Filmkunst. Ein amüsanter Film über einen amerikanischen Hardline-Politiker, nämlich Dick Cheney, den früheren US-Außenminister und Architekten des Antiterrorkampfs unter dem Titel Weiß, der Strippenzieher, der zweite Mann. Geht das? Adam McKay schafft das offenbar, sagen nicht wenige Kritiker. Deshalb muss die Frage an die Kollegin Katja Nikodemus gehen. Frau Nikodemus, geht das? Einen erzkonservativen Politiker zum Gegenstand eines ganzen Kinofilms zu machen?
Ja, das geht. Und zwar das geht, weil der Film so viele Hintergründe bebildert. Also man mag ja einiges wissen, auch mit dem Irakkrieg. Aber der Film fängt ja an in der Jugend, in den 15er, 16er Jahren und geht dann bis in die Gegenwart. Ja, und er zeichnet alle Stationen des Privat- und Politikerlebens von Dick Cheney nach oder bebildert sie vielmehr mit Spielfilmsequenzen. Es gibt auch eine dokumentarische Erzählerstimme. Und wir erleben sozusagen die frühe Sozialisation im Politikbetrieb von Washington, übrigens als Assistent von Donald Rumsfeld. Und dann eben die Geburt und Formung eines machiavellistischen Politikers, also der unter mehreren republikanischen Präsidenten gearbeitet hat. Und der Film zeigt schon sehr genau nach, wie Cheney als Vizepräsident dann von George W. Bush eine völlig neue Machtkonzentration dieses Amtes eingefordert hat. Auch seine Rolle im Irakkrieg, wo er ja schamlos die Interessen der Ölfirmen und Energiekonzerne vertreten hat, wird sehr genau beleuchtet. Ich fand fast am interessantesten die Einblicke ins Privatleben von Dick Cheney. Seine Ehe mit Lynn Cheney, übrigens ganz toll gespielt von Amy Adams, die hier ja Lady Macbeth-hafte Züge hat. Und es gibt sogar eine Szene im Ehebett, wo die beiden dann minutenlang den Originaltext von Shakespeares Macbeth sprechen.
Also gehobene Schlafzimmer-Diplomatie gewissermaßen. Sie sagen machiavellistisch, man muss das beim Namen nennen, bei der Entscheidung für den Irakkrieg, bei CIA-Gefängnissen, bei Folterverhörmethoden, bei illegalen Abhörpraktiken hatte er buchstäblich die Hosen an. Sie haben gesagt, Privates wird gezeigt. Also erklärt der Film 50 Jahre Dick Cheney oder erklärt er ganz Amerika, die Prüderie und die Gegenwart oder alles auf einmal?
Ich würde sagen, eigentlich alles auf einmal, weil er schon zeigt oder vorwegnimmt, vieles, was jetzt, sagen wir mal, als Exzess in der amerikanischen Politik vorhanden ist und eigentlich Normalität geworden ist. Also die Lüge als schamlos eingesetztes Moment der Politik, Verquickung von Politik und Privatwirtschaft, die Verachtung der Institutionen und demokratischen Instanzen, letztlich die Verachtung der Demokratie, das alles wird hier miterzählt, sozusagen durch die Geburt eines Politikers oder einer Macht aus dem Geiste der amerikanischen Provinz, ja, aus Casper, Wyoming kommt.
Ja, denn das Leben hat ja was zu bieten. Saufgelage, Drogen, Festnahme, Haft, Elite, Unis, Schuldgeständnis, Besserungszusagen. Da ist irgendwie alles drin. Wir müssen über die Darsteller sprechen, denn das ist schon ein Ding. Der 45-jährige Brite Christian Bale hat sich viele Pfunde angefressen, schütteres Haar und eine geniale Maske verwandeln ihn. Das ist, glaube ich, das Zentrum des Films, oder?
Ja, das ist eine sehr erstaunliche Wandlung. Er hat wirklich, glaube ich, fast 20 Kilo zugenommen, vom drahtigen Batman-Darsteller zum Bulldozer. Auch die Maske hat zum Beispiel beim älteren Cheney ganz Arbeit geleistet. Übrigens liebt er die Oscar Academy sowas, wie er ist ja auch nominiert für diese Rolle. Aber man sieht eben aber keinen Method Actor jetzt in dem Film, der die darstellerischen Muskeln zeigt. Also man vergisst die Maske sogar ziemlich schnell, weil es gelingt Christian Bale tatsächlich, Dick Cheney völlig introvertiert quasi nach innen zu spielen. Also eine symptomatische Szene zeigt zum Beispiel den Situation Room im Weißen Haus am 11. September 2001. Gerade ist das zweite Flugzeug ins World Trade Center gekracht und man sieht Dick Cheney, das Bild friert ein und die Erzählerstimme weist uns darauf hin, was hinter seiner Stirn vorgeht, welche politischen Möglichkeiten er schon in diesem Katastrophenmoment wittert, also Ausnahmezustand, Einführung der Folter, das ganze Programm. Aber wenn man dann weiter das Bild weiterläuft und man Christian Bale sieht, er spielt das nicht. Ja, man kann nicht hinter die Stirn dieses Mannes blicken. Das ist dieser introvertierte, schweigsame Machtpolitiker, der die ganze Zeit eigentlich Schattenmann bleibt.
Wir haben bis jetzt unterschlagen, dass das Ganze ja auch satirisch-komödiantische Elemente wohl haben muss. Also der Griff nach Macht als Komödie, Abrechnung, Polizsatire und Familiendrama?
Ja, das ist alles drin. Wobei das Komödiantische ein bisschen, würde ich sagen, den geringsten Anteil hat, weil die Folgen dessen, was wir hier sehen, einfach zu hart sind. Also am komödiantischsten ist eigentlich die Szene mit George W. Bush, der von Sam Rockwell gespielt wird. Der ist natürlich ein bisschen eine Witzfigur, naiv, jovial, ein bisschen überfordert. Und schon beim ersten Treffen auf Bush Ranch in Texas, ja, da wird die Rollenverteilung für diese Vizepräsidentschaft auch schon klar. Bush, der isst gegrillte Hähnchenschenkel und Cheney stellt eiskalt die Bedingungen für seine Vizepräsidentschaft. Da liegt natürlich eine komische Spannung in der Luft und wir wissen genau, ja, das ist der Mann, der die Arbeit, auch die Drecksarbeit machen wird. Und Sam Rockwell, der verkörpert dann auf gar nicht ja, unsympathische Weise diese Naivität des Präsidenten, die dann in dieser Konstellation aber fatale Folgen für die Weltpolitik haben wird. Also das Lachen bleibt einem dann trotzdem im Halse stecken.
Sagt Katja Nikodemus über Weiß, der Zweite, der offenbar der Erste im Staate war, über Dick Cheney, einen neuen Film ab heute in den Kinos. Wir wechseln zur mittelalterlichen Malerei. Seine Gemälde sind in den kunsthistorischen Sammlungen in München, in Wien und natürlich in Brüssel zu finden. Doch ist der Name des flämischen Meisters Bernard von Orlais nur Kennern bekannt. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts malte er naturgemäß Altarbilder und Auftragsgemälde. Sein Triptychon von der Kreuzabnahme etwa und Beweinung Christi, die sind aber so nah dran an den Personen, quasi in Großaufnahme, dass ihre Dramatik ins Auge springt. Ähnlich wie Zeitgenosse Patinier sind die Hintergründe noch Weltlandschaften. Sie gehen ins Unendliche, ins Universale. Aber die Personen sind menschlich wie bei Raphael. Eine Besonderheit ist nun in Brüssel zu bestaunen, nämlich seine Tapisserien, Bildwirkerei. Anja Reinhardt über eine Bernard von Orlais-Ausstellung in Brüssel.
Margarete von Österreich war keine Schönheit. Die Tochter von Kaiser Maximilian I. hatte das typische fliegende Habsburger Kinn und eine leicht hängende Unterlippe. Bernard van Orlais malte die zweifache Witwe vor tiefschwarzem Hintergrund in schwarz-weißer Witwenkleidung, versunken in religiöser Andacht und sicher stark geschönt. Eine Aura der Spiritualität wollte die Regentin der Niederlande gerne in die Welt schicken und es mag zum Teil auch der Wahrheit entsprochen haben. Aber Margarete war Ende des 15. Jahrhunderts in Mechelen auch Herrin über einen äußerst kunstsinnigen Hof, an dem Bernard van Orlais Auftrag um Auftrag bekam.
Er hat eine sehr hohe Position am Hof. Er war ja der Hofmaler. Und natürlich kamen aus diesem Umfeld dann auch andere Aufträge. In dieser Gesellschaft konnte man sich das leisten. Viele waren schon zufrieden damit, wenn ein Bild aus der Werkstatt van Orlais kam.
Ingrid de Meuter ist eine der beiden Kuratorinnen der Ausstellung, die das gesamte Schaffen von Bernard van Orlais zeigt. Das ist zunächst tief verwurzelt in der flämischen Tradition. Die Bilder und Triptychen van Orlais zeigen eine tief religiöse Gesellschaft mit üppigen, leuchtenden Gewändern in stilisierten Landschaften. Der um 1490 geborene Maler war schon bald eine Berühmtheit, weit über Brüssel hinaus. Albrecht Dürer gehörte zu seinen Bewunderern und besuchte ihn 1520 in Brüssel.
Van Orlais gab Dürer zu Ehren ein luxuriöses Bankett. Und Dürer hat für ihn einige Gravuren für seine Passionsbilder gemacht, als Geschenk. Es gibt auch Zeichnungen von Dürer, die zeigen, dass er das Werk von Bernard von Orlais gut kannte.
Noch wichtiger aber dürfte der Einfluss der italienischen Renaissance auf van Orlais gewirkt haben, meint Ingrid de Meuter.
1516 kamen Kartonentwürfe von Raphael nach Brüssel. Da sahen die heimischen Künstler, dass sich in Italien die Kunst sehr verändert hatte. Und das auf diesen riesigen Kartons.
Raphaels Kartons waren Vorlagen für Teppiche, die der Medici-Papst Leo X. Für die Sixtinische Kapelle in Auftrag gegeben hatte. Die Bewegung und die Dynamik der Zeichnungen machten einen tiefen Eindruck auf Bernard van Orlais. Aber auch die Teppichkunst selbst reizte den Künstler, zumal Brüssel das Zentrum dieses Handwerks war und dort auch die Italiener ihre Tapisserien fertigen ließen. Wie kommt es, dass ein zu seiner Zeit so berühmter und anerkannter Maler heute kaum noch bekannt ist?
And one of the reasons is of that, of course, is that he was very important.
Einer der Gründe ist, dass er für seine Teppiche berühmt war, mehr als für seine Gemälde. Und im 21. Jahrhundert ist Tapisserie Kunsthandwerk und keine Kunst, genauso wie Glasmalerei, für die er auch bekannt war. Außerdem gibt es zwar viele Bilder, aber sie sind in der ganzen Welt verstreut.
And we have a lot of paintings left, but they all
In der Kunst des Bernard van Orley ist offensichtlich, dass er am Übergang von flämischer Kunst und Renaissance stand, was den Bildern mitunter eine gewisse Unentschiedenheit gibt. Auch sie mag ein Grund dafür sein, dass man ihn heute kaum noch kennt. Dabei macht gerade diese Unentschiedenheit einen großen Reiz aus. Auf den zweiten Blick erwachen vor allem die religiösen Szenen zu kleinen Theaterstücken mit großer Detailfülle. Das enorme Verdienst dieser Ausstellung ist aber die Präsentation dieser mittelalterlichen Teppichkunst. Im Jahr des Bauhausjubiläums, das dem Handwerk so einen großen Stellenwert einordnete, ist sie bestens platziert.
Schwärmt Anja Reinhardt. Sie sind 10x10 cm groß, Messing, goldfarben so und das ins Kopfsteinpflaster eingelassen in den Gehweg. Auf ihnen sind Name, Geburtsdatum und Sterbeort eingraviert. Der Passant tritt darauf, fällt darüber oder bleibt abrupt stehen. Stolpersteine. Gedenkbrocken auf dem Trottoir, Erinnerungsbremsen im hektischen Alltag. Eine internationale Konferenz des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam in der Berliner Gedenkstätte Deutscher Widerstand denkt darüber heute und morgen nach. Was der Künstler Günter Demnig seit über 20 Jahren in ganz Deutschland und auch Europa verlegt, sind jene auffälligen Stolpersteine, die an das Schicksal der zur NS-Zeit verfolgten und deportierten Menschen erinnert. Die Veranstalter haben die Frage gestellt, Steine des Anstoßes oder normiertes Ritual? Den Mitveranstalter, Professor Dr. Thomas Schörschmidt, habe ich gefragt. Die Frage enthält ja schon ein bisschen den Konflikt. Gehen wir buchstäblich darüber hinweg, weil es Gedenkroutine ist, oder bleibt es anstößig? Ist das Ihre leitende Frage?
Genau. Gedacht worden sind die Stolpersteine in der ursprünglichen Konzeption in den 90er Jahren als Provokation im Stadtraum, als Denkanstoß für Menschen, die an dieser Stelle in der Stadt gelebt haben, aus ihr vertrieben worden sind, in vielen Fällen ermordet worden sind. Diese Provokation wirkt heute vielleicht anders, also sie wirkt immer noch, aber sie wirkt anders in dem Moment, in dem die Stolpersteine im Mainstream des Gedenkens gelandet sind, wie man das eigentlich für heute feststellen kann. Sie rufen selten Proteste hervor, aber sie sind immer noch eine Provokation, weil sie darauf hinweisen, auf etwas, was nicht mehr in der Stadt vorhanden ist. Und wir fragen in der Konferenz danach, was das eigentlich bedeutet, dass Stolpersteine eigentlich heute bis auf die politischen Ränder weitgehend widerspruchslos akzeptiert werden und gutgeheißen werden, unterstützt werden.
Herr Schörschmidt, das Interessante Ihrer Konferenz ist, wie ich finde, dass Sie die Frage weiträumiger fassen, nämlich welche Rolle die Stolpersteine in den Erinnerungskonflikten unserer Gegenwart spielen. An welche denken Sie da?
Ja, zunächst mal ist mir das ganz wichtig, dass wir jetzt nicht nur auf die Stolpersteine schauen, sondern auf das gesamte Ensemble von Erinnerungsorten. Letztendlich geht es immer wieder um die Frage, wie die NS-Zeit, die NS-Diktatur, ihre Verbrechen, ihre Opfer in den Gesamtkontext der deutschen Geschichte einzuordnen sind. Das kann man aus unterschiedlichen Richtungen unterschiedlich beleuchten. Heute kann man fast sagen, vieles ist auch weitgehend unumstritten. Die Bedeutung des Holocaust, der NS-Diktatur und ihrer Opfer ist für die Erinnerungskultur Deutschlands von zentraler Bedeutung. Zwar wird von rechten Rand dort, wie ich finde, sehr oft gezündelt, um das in Frage zu stellen. Aber insgesamt ist doch dieser Konsens relativ verbreitet.
Es gibt immer wieder aufwallend alle paar Jahre auch Kritik daran. Um es kurz zu machen, sie kann von links kommen, von einem sozialdemokratisch engagierten ehemaligen Sprecher der jüdischen Gemeinde Hamburgs etwa, der sagt, für mich sind die Steine zu einer moralischen Stolperfalle geworden. Sie können aber auch von rechts kommen. Vor einem Jahr hat der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Gideon noch gesagt, es gibt angemessenere Arten des Gedenkens im Rahmen von Gedenkstätten etwa, von denen wir genug haben. Da braucht es keine Stolpersteine. Aktion. Die Kritik flammt auch immer wieder auf.
Ja, die flammt auf, aber auf der anderen Seite gibt es auch noch wesentlich mehr Zuspruch. Also das macht vielleicht eher fast das Problem der Stolpersteine aus, dass sie eben so weitgehend akzeptiert sind und eben für viele so fast schon wieder Normalität sind. Aber auf der anderen Seite ist es immer in großen Kontext eingebunden und von daher bieten die einen wichtigen Impuls dazu, sich intensiv mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Ich denke jetzt gerade daran, dass viele Stolpersteine im Kontext von Schülerprojekten vorbereitet werden, dazu recherchiert wird, bevor sie dann verlegt werden. Und eigentlich was Besseres kann man gar nicht tun, um die jüngere Generation für die deutsche Geschichte, insbesondere für die NS-Geschichte, zu interessieren. Nach 1990 hat es ja größere Sorge gegeben, dass die NS-Vergangenheit in ihrer Bedeutung für Deutschland nach der Wiedervereinigung abnehmen würde. Alles andere ist der Fall und gerade diese Projekte, in denen die Schüler mit eingebunden sind, das müssen jetzt nicht unbedingt Stolpersteine sein, das können auch ganz andere Projekte sein, die sich mit der NS-Zeit beschäftigen, zeigen eigentlich, dass die Entwicklung in eine ganz andere Richtung geht und die NS-Zeit nach wie vor ein wichtiger Bezugspunkt für Deutschland ist.
Ein Punkt, den ich noch wichtig finde und interessant an Ihrer zweitägigen Konferenz, ist, dass Sie auch danach fragen, wie eigentlich in anderen Ländern damit umgegangen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die Diskussion in Frankreich oder in Polen durchaus eine andere ist als in Deutschland, oder?
Ganz sicher, ja. Ich meine, das hängt natürlich mit der Stellung der jeweiligen Länder in der Phase der deutschen Besatzung zusammen. Da ist Polen in einer etwas anderen Lage als Frankreich. Von daher gibt es dann auch in den unterschiedlichen nationalen Erinnerungskulturen, die heute noch mal ganz besonders aufgeladen sind, wenn man an die Situation in Polen denkt, wo es eben darum geht, deutlich zu machen, dass Polen Opfer der NS-Diktatur und der NS-Besatzung gewesen ist und damit dann ganz anders umgegangen wird mit der Verfolgung von Juden. Sehr oft ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte dann auch konzentriert auf bestimmte Orte, wie in Polen auf Auschwitz. Und das kann natürlich dazu führen, dass NS-Diktatur sehr stark mit diesen Orten auch identifiziert wird und darüber aus dem Blick verloren geht, dass eigentlich NS-Diktatur überall stattgefunden hat. Und dafür sind die Stolpersteine eigentlich hervorragend, weil sie unmittelbar im Stadtraum sind und deutlich machen, dass die Diktatur letztendlich überall gewirkt hat.
Sagt Thomas Scharschmidt über die Steine des Anstoßes und seine zweitägige Konferenz. Muss ein Künstler und Maestro eigentlich zwingend herrisch sein? Gehört das zum erwartbaren Berufsbild oder ist das ein überlebtes Verhalten, das nicht in die Mitbestimmungs- und Partizipationswelt von heute passt? Jetzt trifft es nämlich auch den Dirigenten und langjährigen Generaldirektor der Staatsoper unter den Linden, Daniel Barenboim, Chefdirigent auf Lebenszeit. Das Online-Magazin Fun hatte bereits vor einigen Wochen mehrere ehemalige aktive Mitarbeiter der Staatsoper anonym zitiert, die launisches, aggressives Verhalten Barenboims beklagt hatten. In den letzten Wochen hat es also gegärt und heute sind einige ehemalige Musiker des Ensembles aus der Deckung gekommen, werden konkret. Ist das Aufklärung, durchsichtige Kampagne oder gehört es in das Großklima der Aufdeckung autoritärer Strukturen? Katrin Hasselbeck vom Bayerischen Rundfunk.
Herr Barenboim ist und bleibt für mich nach wie vor einer der größten Musiker, die wir auf diesem Planeten haben. Vielleicht sogar der größte.
Eins vorneweg. Dies ist keine Demontage des Genies Daniel Barenboim. Alle, die wir in den vergangenen Tagen gesprochen haben, sind sich einig, dass seine musikalischen Leistungen über jeden Zweifel erhaben sind. Doch für viele seiner Orchestermusiker ist der Preis dafür hoch, manchen zu hoch. Wie dem Posaunisten Martin Reinhardt.
Angst zu haben, wenn man zur Arbeit gehen muss, Angst vor seinem Temperament. Manchmal war er sehr launisch und dann kam es so aus dem Nichts, plötzliche Stimmungswechsel oder der hat irgendwie abreagiert auf jemanden mit manchmal ganz wenig Grund, fand ich.
Von 2002 bis 2015 spielt Martin Reinhardt unter Barenboim in der Berliner Staatskapelle.
Und dann habe ich auch gedacht, das kann so nicht weitergehen. Also das geht mir einfach aufs Gesundheit. Wenn ich mich so aufrege, dann muss es aufhören.
Martin Reinhardt kündigt und tritt eine neue Stelle in Kopenhagen an, wo er mittlerweile im Orchestervorstand sitzt. Warum er geht, erzählt er bei der Kündigung dem geschäftsführenden Direktor Ronny Ungans mündlich. Auch Willi Hilgers spielt 16 Jahre unter Barenboim als Chefdirigent, die Solopauke. Er selbst und etliche seiner Kollegen sagen, er sei besonders häufig von Barenboim schikaniert worden. Für den Paukisten nicht ohne Folgen.
Meine Gesundheit hat sehr darunter gelitten. Das fing an eben mit Bluthochdruck, der dann auch so weit letztendlich ging, dass ich tatsächlich ohne Beta-Blocker bei ihm, nur bei Daniel Barenboim, nicht mehr spielen konnte. Aber ganz zum Schluss, die letzten Jahre, war es dann tatsächlich so, dass ich schwere Depressionen bekommen habe und habe dann Antidepressiva nehmen müssen, durch die ich wieder spielen konnte.
Willi Hilgers zieht die Konsequenz, verlässt die Staatskapelle Berlin und Barenboim. Er tritt seinen Posten als Solopaukist an der Bayerischen Staatsoper an. Seitdem geht es ihm gesundheitlich gut. Er nimmt keine Antidepressiva mehr.
Es war noch eine andere Begebenheit, wo ich mal zu ihm gegangen bin und habe gesagt, Herr Barenboim, übrigens, ich heiße nicht Pauke. Ich habe einen Namen. Mein Name ist Willi Hilgers. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was? Sind Sie nicht so sensibel? Ich sage zu Ihnen, was ich möchte.
Daniel Barenboim ist ein mächtiger Mann. Für Berlin war er Anfang der 1990er Jahre die Rettung. Orchestervorstand Markus Bruckeier wirbt um Verständnis für den Dirigenten, sagt aber auch, dass das Orchester in großer Abhängigkeit von Barenboim stehe, weil dieser die Existenz der Berliner Staatskapelle gesichert habe.
Das schweißt natürlich auch zusammen. Ich glaube, dass das nicht so gut ist, weil das dem Orchester die Möglichkeit nimmt, wirklich eigenständig auch sich zu profilieren, unabhängig von der Person Barenboim. Wobei ich jetzt denke, dass das trotz allem auch absolut richtig war, mit ihm zu arbeiten die ganzen Jahre.
Im Hinblick auf die Kollegen, die unter Barenboim gelitten haben, sieht Markus Bruckeier Versäumnisse beim Orchester.
Ich denke wirklich, dass man an manchen Stellen vielleicht das Gespräch suchen sollte und das dann nicht immer so ins Sande verlaufen lassen sollte, ja, sondern wirklich das dann auch thematisieren sollte. Und ich glaube, dass er da selber auch absolut bereit ist. Er hat das auch schon oft gesagt. Ich glaube trotzdem, dass wir auch uns selber fragen müssen, wie wir uns positionieren und wie wir mit der Situation als Orchester umgehen. Ja, und nicht nur von ihm erwarten, dass er sozusagen seine eigene Persönlichkeit ändert, weil man wird natürlich ihn nie ändern.
Daniel Barenboim selbst weist die Vorwürfe in einem Interview mit der dpa zurück und wirft die Frage auf, ob man ihn aus Berlin vertreiben wolle. Generell bestätigen uns aber viele Musiker, die Zeit der Angstmaestros, aus der auch Barenboim stammt, geht zu Ende. Ein altes Bild bröckelt. Auch der Münchner Solopaukist Willi Hilgers hofft hier auf die Zukunft.
Ich bin glücklich, wenn diese Zeiten endlich vorbei sind, wenn nur noch die Dirigenten in dieser neuen Generation kommen, die uns auf Augenhöhe begegnen und die uns respektvoll behandeln, auch wenn was passiert. Wir sind keine Maschinen. Ja, wir sind einfach Menschen.
Sagt der Musiker im Beitrag von Katrin Hasselbeck. Und nun Katrin Weller über ein Urteil des Bundesgerichtshofes.
In dem konkreten Fall geht es um eine Rauminstallation, die als Mannheimer Loch bekannt geworden ist. Die Künstlerin Nathalie Braun-Bahrens hatte in der Kunsthalle Mannheim mehrere Löcher in die Decke gebohrt, verteilt auf 7 Etagen. Das Ganze ergänzte sie mit einer Lichtinstallation. Im Jahr 2012 wurde das Gebäude der Kunsthalle renoviert, die Installation entfernt. Die Künstlerin verklagte daraufhin die Kunsthalle. Sie wollte erreichen, dass ihre Werke wiederhergestellt werden. Der Bundesgerichtshof hat dazu heute nun ein Urteil verkündet. Demnach haben Künstler grundsätzlich das Recht, die Vernichtung eines ihrer Werke zu verbieten. Ist es allerdings Teil eines Bauwerks, gehen die Interessen des Eigentümers an einer Neugestaltung in aller Regel vor. Laut BGH-Urteil muss im Einzelfall entschieden werden, was stärker wiegt. Das Interesse des Künstlers oder das des Gebäudeinhabers, das Gebäude zum Beispiel umzubauen oder es anderweitig zu nutzen. Gerade dieses Interesse spiele eine wichtige Rolle, erklärte der Vorsitzende Richter des 1. Zivilsenats beim BGH, Thomas Koch.
Wenn wir jetzt eben ein Recht des Urhebers anerkennen würde, die Vernichtung seines Werkes auch in diesen Fällen dann zu verhindern, dann wären Museen eben dauerhaft daran gehindert, an einer Umgestaltung von Ausstellungen und von ihren Gebäuden. Und sie könnten dann auch ihren kulturellen Auftrag nicht erfüllen, der eben auch dahin geht, dass man eben wechselnde Ausstellungen bietet, dass man eben unterschiedlichen Bedürfnissen dann durch Änderung der Gebäude und der Ausstellungskonzepte auch Rechnung trägt.
Im konkreten Fall hat die Kunsthalle Mannheim nun Recht bekommen. Damit steht nach jahrelangem Streit fest, dass die Kunsthalle den Umbau vornehmen und die Installationen entfernen durfte. Im Haus der Kunst in München ist ein Chefposten frei. Nun nimmt eine Findungskommission ihre Arbeit auf, was übrigens gar nicht mehr so oft vorkommt. Das Team, das die neue künstlerische Leitung sucht, wurde heute in München vorgestellt. Es besteht aus 5 internationalen Kunstexperten, darunter die Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Susanne Gensheimer, und die Direktorin des Kunstmuseums Bern, Nina Zimmer. Der Kunstmanager Nicholas Sirota, der die Tate Britain geleitet hat, ist mit dabei, genauso wie Daniel Birnbaum, der ehemalige Direktor des Moderna Museet in Stockholm, und Dorian Chong, Kurator des Museums M+ in Hongkong. Ein Zeitpunkt für die Kür der Leitung wurde heute noch nicht genannt.
Kultur heute geht damit langsam zu Ende. Wir weisen auf die nachfolgende Sendung hin, gleich die Nachrichten ausführlich. Um 17:50 wie gewohnt dann die Informationen am Abend. Philipp May wird dann berichten, unter anderem natürlich darüber, dass sich der Vatikan zu sexuellem Missbrauch geäußert hat. Ihnen einen guten Abend wünscht Michael Köhler.